Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider. Ich bin wissenschaftliche Referentin am Roman-Herzog-Institut. In der ersten Podcast-Staffel geht es um das Thema Spaltung von Gesellschaft. Heute ist der Philosoph und Ökonom Karl Hohmann bei mir zu Gast.
Wenn Sie so wollen, bin ich ein Kind von 68. Der Wohlstand aller hängt nicht vom Wohlwollen der Akteure ab, sondern von deren Verfolgung ihres eigenen Interesses unter einem entsprechenden Regelsystem. Das Regelsystem ist es, das dann die Eigeninteressen in eine Richtung kanalisiert, die den anderen Menschen hilft.
Ich mag sehr gerne ein herbes Bier, Grünkohl und Mettwürstchen.
Ja, damit können Sie mich auch immer locken.
Herr Hohmann, das Münsterland, das ruft bei mir ganz große Assoziationen wach. Ich fahre da einmal im Jahr hoch, um meine Tochter zum Ponyhof in Havexbeck zu bringen. Und das Münsterland ist ja jetzt sehr agrarisch und eigentlich weniger industriell geprägt. War das für Sie ganz selbstverständlich, dass Sie sich mit einer Wirtschaftsthematik auseinandersetzen und auch, dass Sie eine wissenschaftliche Karriere einschlagen wollten?
Naja, das hat schon mit dem Münsterland zu tun. Ich komme von einem ganz kleinen Bauernhof, der heute schon lange nicht mehr lebensfähig ist, im Münsterland und war der älteste Sohn, sollte an sich den Hof übernehmen, aber es ist halt eben anders gekommen. Und meine Erwartungen und der ganze Erwartungshorizont war natürlich in der Jugend völlig anders. Und dann kommt die typische Karriere eines deutschen Agrariers, sag ich mal. Der Pfarrer und der Lehrer haben darauf bestanden, dass dieser Junge das Gymnasium besuchen müsse. Und haben meine Eltern überredet. Und was ich meinen Eltern bis heute immer hoch anrechne, sie haben mir keine Steine in den Weg gelegt. Sie haben dann machen lassen, obwohl sie das, was ich dann letztlich gemacht habe, überhaupt nicht verstanden haben. Aber diese Liberalität meiner Eltern und das Vertrauen, dass der Junge seinen Weg gehen wird, das schätze ich heute sehr hoch.
Das heißt, der Pfarrer und der Lehrer, sie hatten ein gutes Verhältnis zu Ihren Lehrern in der Schule. Schule hat Ihnen Spaß gemacht damals?
Ja, sicherlich. Das hat Spaß gemacht und es war auch amüsant. Wir hatten eine Klasse mit 3 Jahrgängen und ich war im jüngsten Jahrgang, also zum Beispiel in der dritten Jahrgang und habe die gleichzeitig unterrichteten Fünftklässler. Denen habe ich die Aufgaben gelöst. Und dann haben der Pfarrer und der Lehrer nicht locker gelassen. Und da die Verkehrsverbindungen, das war Anfang der 50er Jahre, in meinem Heimatort sehr schlecht waren, kam ich natürlich ins Internat. Und das war ein Glücksgriff. Dort habe ich eine etwas andere Welt erstmals kennengelernt. Aber es war natürlich ein Internat mit den guten alten Sprachen, Latein und Griechisch und nur schwach Englisch. Und dass ich in Englisch nie konferenzsicher geworden bin, das hat mich natürlich bis in mein Alter jetzt behindert. Ich lese es inzwischen ganz gut, verstehe es auch ganz gut. Aber das ist eines der Handicaps, die ich da von dieser Herkunft mitgeschleppt habe.
Erlauben Sie mir die Nachfrage, weil Sie eben darauf verwiesen haben, dass Sie dort eine andere Welt kennengelernt haben. Das heißt, es war durchaus wirklich nicht üblich in Ihrem Umfeld, dass man in das Gymnasium gegangen ist und dort erstmal sich aufs Abitur vorbereitet hat. Oder sind Mitschüler von Ihnen einen ähnlichen Weg eingeschlagen?
Es gab in der 1000-Seelen-Gemeinde 3 oder 4 Leute, die aufs Gymnasium gegangen sind. 3 oder 4 insgesamt. Und das war was Besonderes. Und auch in meinem Empfinden war ich dann gewissermaßen aus der Gemeinde raus. Nicht? Im Internat, da war ich dann nicht mehr da, aus dem Mitschülerkreis war ich raus und ich war dann immer etwas Besonderes. Ich habe das nie rausgekehrt, aber man war schon eine Besonderheit und wurde auch so wahrgenommen.
Ergeben sich dort Freundschaften, die ein Leben lang halten, wenn man im Internat Tag und Nacht zusammen verbringt, lernt und lebt und die ganze Jugendzeit miteinander verbringt?
Das ist in meinem Fall nicht so gewesen. Und zwar deswegen, weil mir das Internat dann im Alter von 16 etwa viel zu restriktiv geführt wurde, zu eng. Und ich habe das Internat dann verlassen und die letzten 3 Jahre habe ich dann doch als Fahrschüler zugebracht und das Abitur dann in Münster am sogenannten Paulinum, dem ältesten durchgängig bestehenden Gymnasium Deutschlands, gegründet von Karl dem Großen. Da habe ich mein Abitur gemacht.
Aus der Enge, das höre ich durch, sind Sie jemand, der die Weite sucht, die Weite im Denken auch, vielleicht sich wagt, gewisse Räume zu verlassen? Und in Deutschland waren Sie der erste Inhaber eines Lehrstuhls für Wirtschafts- und Unternehmensethik. Was für Reaktionen haben Sie damals bekommen? Und hat sich da bis heute etwas verändert?
Ja, das ist eine etwas komplizierte Geschichte, Vorgeschichte. Als auf den letzten Klassen des Gymnasiums habe ich natürlich die Welträtsel lösen wollen. Ich wollte wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und habe mich für Philosophie interessiert, schon als Gymnasiast. Und habe auch dann in den Ferien, wenn es passte, mal die eine oder andere Philosophievorlesung an der Universität, die immer etwas länger lief, da hatten wir schon Ferien, besucht. Und habe mich mit philosophischen Schriften befasst und so weiter. Aber das war natürlich ein Traum, einmal Philosophieprofessor zu werden. Daran wagte ich gar nicht zu denken. Aber der Studienwunsch, der erste, der war davon bestimmt, nämlich mit den 3 Fächern Philosophie, Theologie, katholische Theologie und natürlich als Brotberuf für den Gymnasiallehrer Literaturwissenschaft bzw. Germanistik fürs Gymnasium. Ich habe auch das erste Staatsexamen gemacht. 1969 war das. Und 68, 69 ist eigentlich das entscheidende Jahr für meinen weiteren Lebenslauf gewesen. Wenn Sie so wollen, bin ich ein Kind von 68. Ich habe gesehen, wie 68 meine Mitstudenten, meine Kommilitonen auf die Straße gingen, die Gesellschaft ändern wollten, erstens komplett und zweitens innerhalb von 14 Tagen und drittens, ohne von der Funktionsweise dieser Gesellschaft auch nur irgendetwas zu verstehen. Und da hat mich wohl der Ehrgeiz gepackt und da habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein und habe mich entschlossen, ein zweites Studium in Ökonomie zu machen. Und zwar in Ökonomie deswegen, weil etwa die Soziologie, die damals en vogue war, mir zu dicht an der Philosophie war. Ich wollte eine methodische Herausforderung. Ich wollte wissen, wie andere anders denken. Die Juristerei war mir auch zu dicht dran. Und so bin ich in die Ökonomie geraten und habe das als Herausforderung genommen. Und während meines Ökonomiestudiums war, glaube ich, für mich sehr wichtig, dass ich mir zur Lösung ökonomischer Probleme, beispielsweise Ungleichheit, soziale Gerechtigkeit und so etwas, jedes philosophische Argument verboten habe. Ich wollte wissen, wie Ökonomen ihre Probleme strukturieren und wie sie damit umgehen. Und ich glaube, dass ich heute mehr von Ökonomie und der Methode der Ökonomie verstehe als die allermeisten Lehrstuhlinhaber der Ökonomie.
Was hält die Welt zusammen? Wissen Sie es heute?
Das kann man natürlich nie wissen, aber ich denke, dass man von der Funktionsweise der Welt und wie man eine gerechte, humane Welt aufbauen kann, dass man darüber sehr viel lernen kann und sehr viel auch lernen muss, weil das unseren gängigen Intuitionen widerspricht. Also meine Kommilitonen 68, die auf die Straße gingen, die dachten, in 14 Tagen könnten sie die Welt retten, nur mit einem guten Willen. Und das hat mir nie gereicht. Das ist auch heute noch mein Problem, dass wir viel zu viel moralisieren, mit Moral, mit gutem Willen sozusagen an die Weltprobleme gehen, ob das das Klimaproblem, die Pandemie ist, die Armutsbekämpfung, wo auch immer Sie da anfangen wollen. Der gute Wille allein reicht nicht. Wir brauchen Sachkenntnis, um eine humane, solidarische Welt aufbauen zu können. Das bleibt mein Ziel. Dafür bin ich halt Philosoph und Theologe. Aber das Instrumentarium und auch die Denkwerkzeuge, die muss man sehr sorgfältig prüfen, sonst gerät man fortgesetzt in Sackgassen.
Jetzt haben Sie ja den Lehrstuhl vor fast 30 Jahren gegründet. Und auch heute gibt es immer noch eine Vielzahl von Menschen, die sagen, Wirtschaft und Ethik passt einfach nicht zusammen. Nervt Sie das?
Ja, das nervt mich schon, aber das ist ein Theoriedefizit. Ein Theoriedefizit, weil wir Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung in der Regel so denken, dass wir teilen müssen mit den Armen, dass wir was abgeben müssen, dass wir denen helfen müssen oder dass wir umverteilen müssen und so weiter und so fort. Und so kann man die Welt nicht besser machen. Man stellt sich das immer so vor, wenn ich einen moralischen Entschluss fasse und einen starken Willen habe, dann setze ich den morgen früh um 9 um und bleibe dabei. Aber so funktionieren Gesellschaften nicht. Das sind Prozesse über Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte. Um unser Gemeinwesen aufzubauen mit Rechtsstaat, Menschenrechten, Demokratie, leistungsfähiger Wirtschaft, haben wir in Europa 800 Jahre gebraucht. Das muss man sich mal vorstellen. So schnell geht das alles nicht. Deswegen habe ich mich so über die 14 Tage aufgeregt, in der meine Kommilitonen 68 die Gesellschaft verändern wollten, natürlich per Revolution. Das war mir intellektuell also viel zu dürftig. Ich glaube weiterhin daran, dass wir sehr viel Wissen, Kenntnisse brauchen, und zwar systematische Kenntnisse, wie die Dinge systematisch zusammenhängen, nicht empirische. Die brauchen wir auch, aber das ist nachgeordnet. Ich muss zum Beispiel begreifen können, den berühmten Satz, der in der Ökonomie dann wohl am meisten zitiert wird von Adam Smith: Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Das heißt, der Wohlstand aller, das ist ein intellektuelles Problem. Der Wohlstand aller hängt nicht vom Wohlwollen der Akteure ab, sondern von deren Verfolgung ihres eigenen Interesses unter einem entsprechenden Regelsystem. Das Regelsystem ist es, das dann die Eigeninteressen in eine Richtung kanalisiert, die den anderen Menschen hilft.
Helfen Sie mir noch mal weiter, Herr Humann. Als Philosoph, ganz vereinfacht gesagt, beschäftigen sich viele ja, oder Philosophen beschäftigen sich ja mit Moralfragen, also setzen sich damit auseinander, was richtig und falsch ist. Ich höre bei Ihnen immer so durch, dass Moralisierung aber nicht das ist, was Sie wichtig in der Arbeit finden.
Das ist eigentlich der Kern meiner theoretischen Konzeption, dass man streng unterscheiden muss, und zwar methodisch und auch was die Maßnahmen angeht und die Theoreme angeht, streng unterscheiden muss zwischen der individuellen Moral entlang der Frage, die der große Philosoph Kant halt so gestellt hat: Was soll ich tun? Was soll ich jetzt tun? Und der Frage, wie funktioniert eine Gesellschaft? Das sind verschiedene Fragen. Und was soll ich tun? Da kommt es auf meine Motive, meine Ziele, den guten Willen und solche Dinge an. Aber was hält die Gesellschaft zusammen? Wie funktioniert die? Wie können wir sie zu einer Gesellschaft der Solidarität, der Gerechtigkeit entwickeln? Da muss ich ganz anders ansetzen, denn es kommt dann ein Problem dazu. Was soll ich tun? Das habe ich in der Hand. Ich habe meinen Willen und meine Motive in der Hand. Die kann ich gestalten, die kann ich kontrollieren. Aber was hält die Gesellschaft zusammen? Da müssen die anderen mitmachen. Und wie kriege ich die anderen dazu, in diese Kooperation, in die Solidarität auch zu investieren, ihren Beitrag zu leisten? Das Problem ist da also nicht so sehr mein guter Wille, den setze ich voraus, sondern wie kriege ich die anderen dazu? Und da muss ich dann ganz anders ansetzen. Da muss ich setzen, ökonomisch gesagt auf Anreize. Also wenn ich die anderen zu einem kooperativen Verhalten bewegen will, muss ich denen Vorteile in Aussicht stellen und ihnen nicht Moralpredigten halten. Darauf reagieren sie nicht und können sie nicht reagieren. Und sie können deswegen auf Moralpredigten nicht reagieren, weil ich ihnen nicht garantieren kann, dass die anderen mitmachen. Die anderen müssen aber mitmachen, damit der Erfolg erzielt wird. Ein Klavier kann ich nicht allein raustragen. Wenn der eine nicht mitmacht, dann fällt das Klavier zu Boden oder fällt mir auf die Füße. Ich brauche das entsprechende kooperative Verhalten der anderen. Und wie kann ich das garantieren? Das ist das Problem, wenn ich Gesellschaftspolitik mache.
Eine Frage, vor der heute gerade in Zeiten der Pandemie viele Politiker stehen. Erlauben Sie mir noch zu fragen, wie beurteilen Sie denn vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und dem, was Sie eben uns haben wissen lassen, die gesellschaftliche Lage?
Um es mal so zu sagen, in den letzten Tagen oder ja, in den letzten Tagen fast, merke ich, dass ein Umschwenken stattfindet. Aber wir wissen, dass wir die Pandemie, insbesondere unter Omikron, nur bewältigen können, wenn mindestens 90% geimpft sind. Dreifach und vielleicht bald vierfach. Wie kriege ich die dazu, dass die mitmachen? Und mit Aufklärung haben wir es versucht, mit Kampagnen, mit Appellen an die Moral. Und wir haben immer noch 30%, die sich nicht impfen lassen. Ein gesellschaftstheoretisch orientierter Philosoph müsste sagen, man muss denen Anreize geben. Und wir sind inzwischen auf dem Trip. Dass die Geimpften, die zweifach, dreifach Geimpften, mehr Rechte zurückbekommen als die, die nicht geimpft sind. Das ist der Anreiz und manchen bewegt das jetzt dazu. Wir steuern über Anreize, wir verändern die Bedingungen und dann passen sich die Einzelnen an die neuen Bedingungen an. Und das ist eigentlich der Mechanismus, mit dem man Gesellschaften in die erwünschte Richtung steuert. Es gibt einen Vorschlag, den Menschen, die geimpft sind, 200 Euro zu zahlen und wenn 90% geimpft sind, 800 Euro. Aber erst dann, wenn 90% geimpft sind, weitere 800 Euro zu zahlen. Das sind die positiven Anreize. Ich kann denen, die sich nicht impfen lassen, verbieten, U-Bahn zu fahren oder in der Eisenbahn zu sitzen oder sonst etwas, Restaurants zu besuchen. Das sind Anreize, das zielt auf ihre Vorteile. Und die Menschen halten und müssen ihre eigenen Vorteile im Auge behalten und passen sich dann an die veränderten Bedingungen an. In der Gesellschaft steuern wir über die Veränderung der Bedingungen. In der Moral steuern wir über die Veränderung der Gesinnungen. Und dieser Unterschied, der ist weder im öffentlichen Diskurs da, noch in der etablierten akademischen Philosophie in dieser Schärfe, wie ich das jetzt gemacht habe, aber so scharf muss man es sehen, noch im öffentlichen Diskurs.
Wenn Sie eine Wunschvorstellung davon äußern könnten, wie ein Idealbild von Gesellschaft aus Ihrer Disziplin heraus mit Ihrem Wissen aussehen würde, wie würden Sie das formulieren, Herr Hohmann?
Also ich würde das alte philosophische Theorem vom Aristoteles ziehen, von der gerechten Gesellschaft und dem guten Leben. Das gute Leben in der Gemeinschaft mit anderen, dazu gehört Solidarität, Grundvoraussetzung Friede und ein gewisser Wohlstand. Und ich meine, dass wir wissen in den westlichen Gesellschaften, wie wir das erzielen können, auch wenn wir immer noch viele Fehler machen, aber das ist menschlich. Aber eine Gesellschaft des Friedens, der Solidarität, der Freiheit und Gerechtigkeit, das wäre meine Vorstellung. Und dieses Ideal lasse ich mir von niemandem abkaufen. Aber dafür muss man dann zum Beispiel harte Naturwissenschaften machen. Man muss harte Ökonomie machen, sonst kann man das alles nicht bewerkstelligen. Und Sie erinnern sich vielleicht, dass man gegen die Naturwissenschaft gekämpft hat, weil man geglaubt hat, der Galilei sei ein Atheist, wenn er erklärt, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Also das sind theoretische Herausforderungen, die man bewältigen muss. Und ich glaube, dass wir die größte Schwierigkeit haben, jetzt in der praktischen Philosophie, dass wir diese individuelle Moralvorstellung, die für mein konkretes Handeln gilt und auch sinnvoll ist, dass wir mit dieser Moralvorstellung gesellschaftliche Probleme lösen wollen, und das kann nicht funktionieren. Und dann wird es unduldsam. Dann finden wir Schuldige, die nicht mitmachen, die werden an den Pranger gestellt, die werden niedergemacht. Nicht? Dann gibt es Fackelzüge vor der Ministerin, die auch nur versucht, ihr Bestes zu geben und so weiter und so fort. Die gesamte Philosophie ist im Grunde antikapitalistisch aufgezogen, weil sie auf die Motivation abhebt und nicht auf die Ergebnisse. Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen und realisieren. Und die Regeln sorgen dann dafür, dass ein gutes Ergebnis rauskommt. Am einfachsten kann man es sich immer am Fußballspiel klar machen. Die Fairness auf dem Fußballfeld erzeugen wir nicht durch die Fairnessgesinnung der Spieler. Das geht den Bach hinunter, sondern durch die Spielregeln und den Schiedsrichter, der Strafstöße verhängt, gelbe und rote Karten verteilt, Leute des Feldes verweist und so weiter. Also durch Sanktionen. Wir packen die Spieler an ihrem Eigeninteresse. So steuern wir ein Kollektiv. Ein Kollektiv steuern wir nicht über Moralbewusstsein. Wir können es über Moralbewusstsein, wenn das funktioniert, wenn das Eigeninteresse im Großen und Ganzen bedient ist, dann können wir sozusagen eine Reststeuerung, eine Feinsteuerung über Moral, moralisches Bewusstsein machen, weil die Leute davor geschützt sind, dass sie von Trittbrettfahrern ausgebeutet werden. Aber nur wenn sie gegen Trittbrettfahrer geschützt sind, können wir über Moral, über Kultur, über Religion steuern.
Herr Humann, mit all dem Wissen, das Sie mit uns teilen, schwingt immer wieder durch, dass Sie von der einen Disziplin in die andere gehen, von der Philosophie in die Ökonomie. Ihr Lebenslauf ist ja per se sehr interdisziplinär. Und wenn wir heute an Universitäten schauen, scheint es ja, dass junge Wissenschaftler sich immer weiter spezialisieren, gerade auch in den Wirtschaftswissenschaften, Probleme rechnen und vielleicht weniger den großen Blick auf das gesamte Ganze werfen. Haben Sie einen Rat oder würden Sie junge Wirtschaftswissenschaftler dazu animieren wollen, den Blick über den Tellerrand zu wagen?
Also ich bin vielleicht nicht ganz so pessimistisch, wie Sie das jetzt in Ihrer Frage haben anklingen lassen. Natürlich kann man seine Karriere nur mit mathematisierten Modellen machen und mit empirischen Untersuchungen. Aber ich sehe auch, dass bedeutende Ökonomen immer den Blick für das Ganze haben und ihre Wissenschaft als ein Instrument, dem Ganzen zu dienen, einschätzen. Und war zu meiner Zeit, zu meiner Studienzeit in der Ökonomie in den 70er Jahren, war das anders. Ich habe das von den Ökonomen so nicht bekommen. Die haben ihre Modelle geschneidert. Für die Karriere ist das heute leider immer noch wichtig. Aber es ist gleichzeitig dieser gesamtgesellschaftliche Rahmen im Hintergrund bei vielen bedeutenden Ökonomen. Und das macht mich eigentlich optimistisch. Was die Ökonomie angeht, sie ist offen für ethische und politische Überlegungen. Und problematischer scheint mir die Philosophie zu sein und die Geisteswissenschaften. Die kultivieren ihren antiökonomischen Status und ihre Einstellung. Den kultivieren sie und zelebrieren sie. Und dann begeben sie sich, die Soziologen insbesondere, jetzt neuerlich wieder auf die verzweifelte Suche nach dem revolutionären Subjekt. Sie suchen schon seit Jahrzehnten, wer denn diese kapitalistische, diese marktwirtschaftliche Ordnung endlich umstoßen könne. Da haben sie ein halbes Dutzend Subjekte. Erstens die armen Arbeiter. Da will heute keiner mehr diese Gesellschaft umstoßen. Dann kam die Anti-Atom-Bewegung, die Ökologiebewegung. Das ist alles Suche nach dem revolutionären Subjekt und jetzt neuerdings hängen sie sich an die Impfgegner an und so weiter. Also die seltsamsten Blüten kommen dann dabei raus, weil eines feststeht, dogmatisch feststeht, Der Kapitalismus entrechtet den Menschen. Und wir haben im Grunde den Kapitalismus, nur der Kapitalismus ist in der Lage, nachhaltig und flächendeckend Armut zu bekämpfen. Die Kulturrevolution Maos ist erbärmlich gescheitert. Und nur Kapitalismus, Marktwirtschaft, hat die Chinesen reich gemacht und den Wirtschaftsaufschwung gebracht. Das Problem ist, dass wir Kapitalismus mit verschiedenen politischen Systemen kombinieren können. Mit autoritären Systemen wie in China, aber auch mit demokratischen Systemen. Also die Gleichung stimmt. Demokratien gibt es nur mit einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, funktionierende Demokratien. Umgekehrt stimmt das nicht. Sie können Kapitalismus ohne Demokratie machen, aber Sie können Demokratie ohne Kapitalismus, ohne Marktwirtschaft nicht machen. Das ist empirisch so, das können Sie nachprüfen und ich denke, das sollte zu denken geben. Armut bekämpfen, dieses hehre sozialpolitische, moralische Ziel, können wir nur mit einer marktwirtschaftlichen Ordnung in den verschiedensten Spielarten. Da gibt es auch natürlich viele Unterschiede und es gibt überall in jeder Spielart natürlich gravierende Defizite.
Herr Hohmann, was lesen Sie gerade? Haben Sie einen Tipp für uns?
Oh, was ich gerade lese ist, ich lese mit großem Vergnügen den Öffentlich-Rechtler und Rechtsphilosophen Christoph Möllers aus Berlin über Demokratie, über Normen und Normendurchsetzung. Da findet sich zum Beispiel der schöne Satz in diesem Buch über Normen und Normendurchsetzung, der schöne Satz, wer die Wirklichkeit verändern will, muss sich mit ihr gemein machen, muss sich auf die Gesetzmäßigkeiten dieser Wirtschaft einlassen. Und über Demokratie, das ist das neueste Buch mit sehr vielen Anregungen und es scheint immer durch dieses normative Ideal von Freiheit und Solidarität in enger Verbindung mit sehr vielen einzelnen Anregungen, das lese ich gerade mit großer Begeisterung.
Wenn wir jetzt fertig sind, bald mit diesem Podcast, entspannen Sie danach oder gibt es etwas, wo Sie sagen, zu all dieser Kopfarbeit habe ich richtig Spaß daran, wenn ich mal eine Stunde nur mache?
Ich muss entspannen und ich habe die Entspannungstechniken, die es ja gibt, nie gelernt. Und dann entspanne ich mich beim Spazierengehen. Ich entspanne mich am Abend gerne, wenn ich einen Krimi anschaue. Auch wenn ich ihn schon dreimal gesehen habe.
Tatort aus Münster?
Ja, natürlich, aus Münster immer Tatort. Oder neulich lief mal wieder die wunderschöne, die für mich immer wieder beeindruckende Vorstadtballade mit den Münchnern. Ein wunderbares Stück, finde ich. Und das ist so meine Entspannung. Das brauche ich auch, das ist klar, sonst geht es nicht, sonst kann man so nicht arbeiten.
Nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zu kommen. Es gibt noch zwei Sachen, die mich interessieren, Herr Hohmann. Können Sie reiten? Für mich ist das ganze Münsterland ein einziger Ponyhof.
Das ist es geworden. Das war in meiner Kindheit und Jugend überhaupt nicht der Fall. Und dann hat man sich dahin entwickelt. Warendorf ist ja sozusagen das deutsche Reiterzentrum. Und hat sehr viele Olympiasieger, Teilnehmer und so weiter hervorgebracht. Ich habe natürlich auf dem Pferd gesessen, aber reiten kann ich nicht. Und das ist auch nicht mein Sport.
Vielleicht teilen wir ja eine gemeinsame Leidenschaft. Ich mag sehr gerne ein herbes Bier, Grünkohl und Mettwürstchen.
Ja, damit können Sie mich auch immer locken.
Und jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs, Herr Hohmann. Gibt es noch einen Gedanken, den Sie mit uns teilen möchten?
Naja, ich habe hier über Kapitalismus und die humanen Ergebnisse, die wirklich zutiefst humanen Ergebnisse des Kapitalismus, der Marktwirtschaft und zwar sogar ohne den Zusatz soziale Marktwirtschaft gesprochen. Und das verdeutliche ich gerne, diese unterschiedlichen Problemstrukturen der Individualmoral, was soll ich tun, und der Steuerung der Gesellschaft im Sinne moralischer Ideale verdeutliche ich gern an meiner Lieblingsgeschichte, die ich mir zurechtgereimt habe. Das ist die Geschichte vom heiligen Martin. Der heilige Martin lebte an der Wende vom 3. zum 4. Jahrhundert nach Christus und war in seiner Jugend römischer Soldat in der Legion. Und in dieser Eigenschaft als Soldat begegnet er ja bekannterweise so die Legende, die uns immer noch als das große Beispiel von Solidarität vorgestellt wird. Er traf in kalter Winternacht auf einen frierenden Bettler, nimmt kurzerhand sein Schwert, teilt seinen Mantel und gibt die eine Hälfte dem Bettler. Das ist sozusagen das Urmodell von Solidarität. Und jetzt spinne ich fort. Vermutlich haben dann beide gefroren, weil der halbe Mantel nicht ausreichte. Und jetzt sage ich's theoretisch. Martin hat in dieser Geschichte den Mangel nur gleich verteilt, aber er hat keinerlei Anstalten gemacht, den Mangel zu beseitigen. Das ist der Kapitalismus. Im Kapitalismus hätte Martin eine Mantelfabrik bauen müssen, dem Bettler und anderen Bettlern Arbeit geben müssen, Einkommen zu verschaffen müssen, damit die sich die Mäntel selber kaufen können. Und dabei hätte er selbst auch noch Gewinn gemacht. Und die Pointe, dann wäre er gewiss nicht heilig gesprochen worden. Das geht nicht. Wir tragen diese Last von moralischer Abwertung des Eigeninteresses, tragen wir über Tausende von Jahren auf unseren Schultern. Und die katholische Kirche, die das Instrument der Heiligsprechung kennt, das Institut der Heiligsprechung kennt, hat noch nie einen Unternehmer heilig gesprochen. Noch nie. Und schon gar nicht einen Banker. Das ist völlig undenkbar in diesem Denkhorizont. Und das heißt für mich, dann sind wir in der modernen Welt noch nicht angekommen, geistig, moralisch.
Herr Humann, ich danke Ihnen für dieses interessante Gespräch und dass Sie Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!